Das Stadtgespräch auf Radio Frei, auch hören Radio in Nordhausen,
UKW 100,4 MHz, auf Radio SRB in Saalfeld und Ruderstadt UKW 105,2 MHz.
Den nächsten Beitrag habe ich von den Kollegen von Literadio übernommen. Heidrun Aigner und Sarah Kumnick diskutieren Stadt für alle im Gespräch mit Christian Berger.
Literatur. Literadio. Live von der Leipziger Buchmesse, 15. bis 18. März 2018.
Stadt für alle. Herzlich willkommen hier in Leipzig auf der Buchmesse. Es begrüßt euch Christian Berger. Wir haben jetzt hier drei Gästinnen. Das Buch ist im Mandelbaum Verlag in der Reihe Kritik und Utopie erschienen. Stadt für alle. Naja, wollen wir wirklich alle in der Stadt haben und unter welchen Verhältnissen? Zu Gast ist Heidrun Aigner.
Hallo.
Sie ist eine der Herausgeberinnen, zusammen mit Sarah Kumnick hast du das Buch herausgegeben. Bist Sozialwissenschaftlerin?
Ich forsche gerade zum Thema Grenzpraktiken in der Stadt.
Kann man unter Sozialwissenschaften einreihen?
Kann man.
Oder Architektur?
Also Sozialwissenschaften, angewandte Forschung. Ja.
Okay, aber es geht jetzt nicht darum, welche Häuser wie gebaut werden.
Es geht darum, also es geht eigentlich um direkte Aneignung. Also dieses Cover vom Buch, ihr seht da drauf ein Graffiti, da steht groß drauf, alle die hier sind, sind von hier. Und das umreißt eigentlich ganz gut das, was wir mit dem Buch wollten, nämlich diese Vorstellungen von einer national konstruierten Gemeinschaft aufzubrechen und diese Vorstellung aufzubrechen, dass die, die zuerst da waren, bessere Zugänge zu Ressourcen in der Stadt haben, mehr Gestaltungsmöglichkeiten.
Aber man kennt das ja, Stadt für alle sagen, okay, wie sind die Dinger gebaut, gibt es Habitate, gibt es irgendwie Formen von Wohngemeinschaften oder sonstiges? Um diese Sachen geht es in dem Buch eigentlich nicht.
Also was für uns den Zugang zu, also was für uns Stadt
oder?
Kennzeichnet.
Widersprecht es
mir. Widersprecht? Ja. Bitte.
Ja, ich würde insofern widersprechen, ich habe den Beitrag über Jugendarbeit geschrieben und über Stadt für Kinder, was heißt Stadt für alle, für Kinder und Jugendliche.
Also Katharina Röck, ja.
Genau. Und da geht es ja wohl, finde ich, auch um die Frage von, wie ist Stadt gebaut, wie ist Stadt geplant, wo ist Verkehr, wer bekommt wie viel Raum, wie ist ein Park gestaltet, kann ich eine Straße überqueren, solche Fragen. So.
Also einfach die Stadt in Besitz nehmen.
Die Stadt in Besitz nehmen und insofern spielt auch, was du vorher gesagt hast, mit der Frage vom Wohnraum so, was ist das, spielt indirekt eine Rolle, weil es mir zumindest in dem Beitrag stark um den öffentlichen Raum geht. Und den öffentlichen Raum brauchen immer die mehr, die nicht genug Wohnraum zur Verfügung haben oder gar keinen Wohnraum zur Verfügung haben.
Also nur um das Buch ein bisschen haptischer zu machen für Leute, die da nicht dabei sitzen und das sehen. Wir sind ja im Radio, auch wenn da jetzt Leute sitzen und zuschauen, die können ja sehen, dass das Buch lila ist und dass es klein ist, dass es ein Taschenbuch ist, das auch in eine Tasche passt ungefähr, also nicht ein Riesendrum. Und da drinnen sind jetzt verschiedenste Beiträge, Artikel zu unterschiedlichen Themen, die die Sichtweise dieser Thematik versuchen aufzurollen.
Und zur Thematik grundsätzlich ist es so, dass unser Ausgangspunkt der ist, dass Grenzen nicht nur Linien rund um Nationalstaaten rum sind, sondern dass Grenzen Praktiken sind, die sie im Alltagsleben der Stadt manifestieren. Also die im Alltagsleben für Menschen, die nicht ursprünglich von hier sind und auch für viele andere Menschen stark spürbar sind, zum Beispiel im täglichen permanenten Abfragen von einem Aufenthaltsstatus. Und diese Grenzen durchziehen eben alle Lebensbereiche, so wie du schon vorher gesagt hast, Wohnen, Raum für Kinder und Jugendliche, betrifft das Thema Polizeikontrollen, wie Anja später noch erzählen wird.
Das haben wir am Land auch. Ich habe einmal auf die Nacht beim Wirten, wo ich in Salzkammer gut war, hat mir der eine Totengraber dort gesagt, die kenne ich, du bist ein Fremder. Abgrenzung sofort, klar. In der Stadt ist mir so nicht passiert.
Also ich würde den Unterschied zwischen diesen Praktiken, wie sie am Land passieren und in der Stadt passieren, eigentlich nur in der Dichte definieren. So, in der Stadt ist es einfach noch viel permanenter und passiert einfach viel öffentlicher und wird von viel, viel mehr unterschiedlichen Akteurinnen ausgeübt.
Also die Abgrenzungen hängen mehr mit den Haltungen der Leute zusammen als grundsätzlich mit dem Wohnplatz, oder?
Mit den Abgrenzungen?
Naja, wenn jemand abgrenzen will, dann kann er abgrenzen, wo immer er ist. Ob das Stadt ist, Land ist, Autobahn, ob mit der früher Gendarme, aber jetzt der Polizist auf der Autobahn in Wels aufhält oder ob mit der in Wien auf der Straßenbahn aufhält, ist wahrscheinlich der Ort und Weise, wie es ausgeht, eher unterschiedlich von der Haltung der einzelnen Leute.
Ich glaube nicht, dass die Haltungen grundsätzlich unterschiedlich sind, sondern eben, wie ich vorher gesagt habe, dass es einfach in der Stadt eine andere Dichte ist.
Ja, okay, kommen wir da hin, vielleicht schauen wir mal, gesagt, dass du bist, darf du sagen zu euch?
Ja, klar.
Ja, du hast da über die Jugendgeschichten, offene Jugendarbeit in Wien geschrieben und das hinterfragt, wie weit gehört die Stadt den Jugendlichen? Mhm. Mehr Platz. Die haben keine Bewegungsfreiheiten.
Ich habe mir generell angeschaut, was heißt, wie viel Platz haben in der Stadt Kinder und Jugendliche? Da ist sozusagen, was ich eh vorher kurz gesagt habe, das spielt eine Rolle, sowohl wie es statt geplant. Ja. Was wir dann einfach ganz stark haben, ist, Kinder und Jugendliche sind angewiesen auf öffentlichen Raum. Ja. Die aus ökonomisch schwierigen Verhältnissen kommen. Und für die, und die stoßen sozusagen auf bestimmte Hindernisse. Also ganz stark, also gerade, man eben, das ist wieder eine andere Frage als die nach den Grenzpraktiken. Aber wenn Kinder nicht alleine in die Schule gehen können, wenn Kinder nicht alleine in den Park gehen können, weil der Verkehr das nicht zulässt, dann sind da starke Grenzen, an die sie stoßen. Wenn Kinder nicht, wenn Eltern sich nicht mehr trauen, Kinder alleine rausgehen zu lassen, sondern ganz stark immer so Kinder behütet haben, das ist etwas, was immer mehr zunimmt, dann spielt das eine Rolle.
Ja, aber die Kids nehmen sich den Platz auch und kommen immer öfter in Konflikt mit den Besitzverhältnissen insgesamt, weil öffentlicher Raum schon immer gesehen wird als Besitztum, aber nicht aller, sondern bestimmter Gruppierungen.
Ich würde auch sagen, dass Kinder und Jugendliche irrsinnig gut drin sind, sich dann diese Plätze auch anzueignen und dann irgendwie Praktiken zu finden, die an diesen offiziellen Nutzungen vorbeigehen. Ich habe eine Geschichte auch drin, wo 15 Jugendliche wo Jugendliche einfach angefangen haben, es gibt in Wien sehr wenig Skateplätze, es gibt wenige Orte, wo du skaten kannst, vor allem im Winter, wenn es kalt ist, gibt es zu wenig drinnen und die haben dann angefangen, eine Tiefgarage zu nutzen und sind dort skaten gegangen, haben dann dort auch irgendwie umgebaut, die Einkaufswagen auseinandergeschraubt, haben sie zu Rampen umgebaut, haben das sehr stark genützt. Das hat damit geändert, dass es irgendwann eine Razzia gegeben hat, da unten und wirklich 15 Jugendliche festgenommen worden sind und dann plötzlich vorgeladen waren mit Anschuldigungen wie Einbruch und Diebstahl und schwere Sachbeschädigung und ich weiß nicht was noch alles. Wo sozusagen aus dieser alternativen Nutzung sehr, sehr stark mit Repression auch geantwortet worden ist.
Ja. Früher hätte man gesagt, das ist sowas wie eine Hausbesetzung oder ein Teil einer Hausbesetzung, die dann ja eine andere Solidarität da erfahren hat. Mhm. Weil bei den Kindern, bei den Jugendlichen, die sowas machen, ist mehr das Randalierertum, das dann in der Gesellschaft akzeptiert oder gesehen wird, als das in Besitz nehmen, habe ich das Gefühl. Oder da ist
Wobei ich glaube, dass bei den Hausbesetzungen das wahrscheinlich ähnlich war. Ich würde sagen, dass da der Unterschied vor allem der ist, dass die Jugendlichen dass da wenig jetzt sozusagen theoretischer oder politischer Anspruch dahinter ist, sondern ganz einfach ein simples Platzbedürfnis und dann schaue ich, wo kann ich das befriedigen. Und wenn das in der Tiefgarage ist, ist es die Tiefgarage und wenn es ein Park ist, ist es ein Park. Also die
in den 70er Jahren, wo es Hausbesetzungen gegeben hat, hat es dann rundum auch Demonstrationen geben, wenn Räumungen waren oder sonst was. Ich habe noch nie gehört, dass es in Wien irgendwie eine Demonstration gegeben hätte, weil Jugendliche einen Park besetzt haben und ihn genutzt haben oder eine Tiefgarage und dabei verhaftet worden sind oder von der Staatsgewalt auf die Seite gedrückt wurden.
In dem Beispiel haben es die Jugendlichen tatsächlich geschafft, sich unterstützt von offener Jugendarbeit irrsinnig gut zusammenzureden, eine sehr klare Strategie zu überlegen und es ist tatsächlich keine einzige Verurteilung daraus entstanden, sondern sie haben das geschafft, gut zu schauen, wer erzählt was, wo reden wir über was, wie gehen wir mit dieser Polizeivorladung um und es ist tatsächlich alles dann fallen gelassen worden.
Also es gibt ein bisschen Solidarität in dem Bereich, der Stadt, die Stadt in Besitz zu nehmen.
würde ich schon sagen, dass es das gibt, aber ich würde auch sagen, dass Jugendliche da an ganz starke Grenzen stoßen. Also wenn es zum Beispiel darum geht, dass Jugendliche ganz standardmäßig an bestimmten Plätzen kontrolliert werden und einfach Ausweis- und Polizeikontrollen ganz, ganz normal sind, dann sind das Sachen, wo sie sich auch sehr schwer tun, miteinander solidarisch zu sein. Oder diese, also die Solidarität ist da, aber wie wirksam die dann werden kann gegen die Repression, ist die Frage.
Radio Frei Stadtgespräch. Wir hören nun den zweiten Teil des Beitrages bzw. der Diskussion von Heidrun Aigner und Sarah Kumnick zum Thema Stadt für alle. Wo bilden sich Grenzen in der Stadt? Eine Stadt ohne Polizei? Sicherheit für wen? Nur für Wohlhabende? Sicherheit oder Freiheit? Das sind einige Fragen, denen Christian Berger mit seinen Gesprächspartnerinnen nachgehen wird.
Sind wir schon bei der Überprüfung und der Kontrolle? Kiewerer, was geht? Ist ein typisch Wiener Satz.
Genau.
Da kommst du, glaube ich, her.
Ich wohne zumindest in Wien, ja.
Von diesem Themenbereich.
Genau.
Oder täusche ich mich da?
Wir haben als Kollektiv von der Initiative Kieberei, was geht, gegen Polizei auf unseren Straßen, gemeinsam einen Beitrag geschrieben in diesem Buch. Der Titel ist Sicherheit für alle, praktische Schritte hin zu einer Stadt ohne Polizei. Wir sind von diesem Sicherheitsbegriff aus losgestartet, gerade weil der Ruf nach mehr Sicherheit irgendwie sehr stark ist, aber nie hinterfragt wird, wessen Sicherheit ist da überhaupt gemeint. Wir haben in unserem Artikel dann aufgezeigt, dass wenn jetzt im öffentlichen Diskurs von Sicherheit geredet wird, immer nur die Sicherheit von einer weißen Mitteloberschicht, also bürgerlichen Klasse quasi gesprochen wird, nicht von der Sicherheit von geflüchteten Menschen, nicht von der Sicherheit von People of Color oder von Armutbetroffenen, sondern dass der Ruf nach Sicherheit für eine weiße Mehrheitsgesellschaft immer auch die Unsicherheit für People of Color bedeutet. Wir haben dann in weiteren Schritten versucht aufzuzeigen, was es für Ansätze bereits gibt in verschiedenen Städten, wie dieses Sicherheitskonzept eben zu einem Sicherheit für uns alle, die Stadt, die uns allen gehört, also angewandt wird, und haben da uns Ansätze und Initiativen angeschaut aus den USA, aus Griechenland, auch aus verschiedenen deutschen Städten, wo es genau darum ging, aus den Communities heraus, aus den verschiedenen Nachbarschaften, die sehr stark von Polizeigewalt betroffen sind, genau eine Selbstorganisation zu schaffen und quasi die Polizei eigentlich aus dem Viertel herauszudrängen und sich selbst zuständig zu fühlen für die Sicherheit aller Beteiligten in der Nachbarschaft. Genau, und wir haben dabei verschiedene Ansätze vorgestellt. Nicht, ob ihr noch etwas
das soll dazu anregen. Möchte. Für mich ist da immer die Frage, was macht dir mehr Angst, Sicherheit oder Freiheit? Beides kann bedrohlich sein, beides kann Angst machen. Was macht dir mehr Angst, Sicherheit oder Freiheit?
Genau, ich glaube, dass man das nicht so öffnen kann, weil es nicht, also Sicherheit einfach nicht Sicherheit für alle gleich bedeutet.
Und Freiheit auch nicht.
Genau, die Freiheit auch nicht. Aber ich glaube, da ist so unser Ansatz, dass man von den schwächsten Mitgliedern der Gesellschaft ausgeht und die quasi, genau, die am meisten marginalisiert sind, ins Zentrum stellt und von ihnen ausgeht und da schaut, wie können sich diese Menschen, die so krass an den Rand gedrängt werden, auch sicher fühlen und daraus dann ein Gefühl von Sicherheit für alle zu schaffen.
Und was macht Sicherheit, was wird denn gesichert? Es hat einmal so eine Aktion gegeben, wo sie so eine fiktive Waffenkonferenz in Wien plakatiert haben und so weiter. Und dann haben sie auf die Straßen aufgemalt, so Hubschrauberschatten. Und dort, wo die Hubschrauberschatten am Boden waren, haben die Leute unten sind gefragt worden, ob sie sich sicher fühlen. Und wo die Schatten am Boden waren, haben sie sich sicherer gefühlt, wo keine Schatten waren, unsicherer. Also alleine der Schatten der Hubschrauber hat schon manchen Leuten Sicherheit geboten.
Aber da denke ich, ist halt auch so die Frage, wer ist gefragt worden, ob ich mich sicherer fühle, weil in dem Buch gibt es auch noch andere Beiträge, wie zum Beispiel von der Battle Lobby oder von LEFÖ. Also das ist eine Initiative, die sich für die Rechte von Sexarbeiterinnen einsetzt. Und was da immer wieder rauskommt, ist so dieses eben das Gefühl des Unsicherheit mit sich bringt, dadurch, dass es einfach immer mehr Polizei in der Stadt gibt, dadurch, dass Städte einfach immer stärker militarisiert sind und dass sie diese permanenten Vertreibungspraktiken, ob sie jetzt Grenzpraktiken sind, die geflüchtete Menschen zu spüren bekommen, oder ob das Menschen sind, die von Armut betroffen sind, die einfach bedrohlich sind für eine große Gruppe an Menschen, also für alle, die eben nicht so, wie Anja vorher gesagt hat, am weißen Mittelstand angehören.
Ja, und was wird gesichert und was wird geschützt?
Ich glaube, wenn ich da ganz kurz eingeladen darf, ich glaube, dass es generell auch ein Irrtum ist, dass sozusagen diese Polizeipraktiken nur manche betreffen und die anderen komplett verschonen und die fühlen sich dann total sicher. Weil sozusagen meine Erfahrung wäre schon, dass wenn auf der Straße sehr große Gruppen von, gerade große Gruppen von Polizei, wenn das sozusagen, wenn die zu zweit unterwegs sind, kann man noch drüber reden. Aber gerade wie die derzeit auftreten, so diese wirklich, ich weiß nicht, immer so sechs gemeinsame, genau, immer im Pulk, ja, immer ganz viele bei jeder Kontrolle, auch um einen Jugendlichen herum, ganze Gruppe von Polizisten, Polizistinnen. Ich glaube, dass das ein generelles Unsicherheitsgefühl bei allen Leuten macht. Also die Frage ist natürlich, betrifft es unterschiedliche Gruppen in unterschiedlichem Maße, aber nur so vom Gefühl von der subjektiven Sicherheit ist schon ein Gefühl schnell davon, da muss doch was passiert sein. Wenn ich im Park bin mit meinem kleinen Kind, ja, und dann fährt fünfmal die Polizei durch, dann muss da, wahrscheinlich wird da gedealt oder irgendwas anderes Schlimmes passiert, sonst wären die ja nicht da.
Aber vielleicht haben sie auch Angst, weil sie immer in Gruppen kommen.
Wahrscheinlich, aber das nutzt uns wenig.
Naja, hilft nicht. Stadt für alle.
Aber wir argumentieren zum Beispiel auch eben, dass vermehrte Polizeikontrollen von dunkelhäutigen Menschen, von schwarzen Menschen auch dazu führen, dass diese stigmatisiert werden als gefährlich, als genau diejenigen, die kontrolliert werden müssen. Also dass sich da so ein, Praktiken der Polizei quasi auch dazu führen, wo sich Menschen sicher fühlen, da wo viel Polizei ist, haben die Menschen das Gefühl, es braucht die Polizei, weil es ist eine unsichere Gegend. Dass das gegenseitig voneinander abhängig gemacht wird. Auch.
Sicherheit ist ja dann auch immer mit Schutz von Besitz verbunden.
Genau. Ja?
Jetzt haben sie in Finnland in Büchereien aufgehört, vor drei oder vier Jahren, überhaupt zu registrieren, ob jemand ein Buch entlehnt oder nicht entlehnt. Und die Zahlen, die sie seither haben, bestätigen, dass der Schwund nicht größer geworden ist als vorher. Vorher Kontrolle, so wie bei uns, wenn du dir ein Buch ausbuchst, musst durch bestimmte Schleusen gehen, musst irgendwie Ausweise hergeben und so weiter. Das schützt sozusagen den Verlust des Besitzes. Nach den Zahlen, die die haben dort, ist der Aufwand, den man betreibt, sehr viel teurer als das, was an Schwund tatsächlich passiert, weil die Leute, wenn sie es verstehen, sowieso die Bücher wieder zurückbringen. Zeigt sich ja bei uns auch bei den Kästen, die auf der Straße stehen, wo man, das ist ja auch nicht alles dauernd leer und verkommt. Ne? Also es hängt doch auch damit zusammen, was wird geschützt und wie viel Geld brauche ich daher, da rein zu tun. Und wenn ich viel reingib, dann habe ich natürlich diesen Überwachungseffekt. Da muss doch was passiert sein, wenn da fünf Polizisten dauernd durchgehen.
Genau, und es wird dann als normal angeschaut und als notwendig. Und ich glaube, aus dieser Logik herauszukommen, das wollen wir quasi, dazu wollen wir anregen mit unserem Beitrag, indem wir auch praktische Beispiele nennen und vorstellen.
Also falls es jemanden interessiert, was die Stadt für alle sein könnte, was denn das alle heißen kann, wer da alle vielleicht dabei ist, dann kann man in den Sammelband von Beiträgen jetzt verschiedene Sichtweisen finden, die sonst oft übersehen werden. Ist das korrekt?
Genau, und ich würde sagen, was ja das Besondere ausmacht, ist, dass es eben nicht nur bei der Frage stehen bleibt, wie schauen diese Grenzpraktiken aus, wie schauen Polizeikontrollen aus, sondern dass es Beispiele sind für direkte Aneignungen, also für Initiativen, Projekte, die eben statt im Tun sie direkt aneignen.
Das war ein sehr anarchistischer Zugang, die direkte Aneignung, diese Aktion direkt.
Direkte Aneignung würde ich verstehen als eben im Umsetzen die Stadt für alle bereits schaffen.
Ja, und meine Frage ist einfach, braucht es mehr Anarchismus dafür? Um es vielleicht nicht so klausuliert zu sagen.
Wie man oder damit mehr kreative umgeht. Alltagspraxis. Ich glaube, das ist die gleiche Frage wie vorher mit den Kindern und Jugendlichen. Mache ich sozusagen, muss ich das ideologisch argumentieren, warum ich mir ein Haus nehme oder eine Tiefgarage oder tue ich es einfach? Und ich glaube, die Frage ist sozusagen, mit welcher Ideologie das dahinter
wie
passiert.
Tue ich's mag an, ja. Mit welchem wie tue Kontext?
Ich's? Mit welchem Kontext und wie solidarisch können sich andere dazu verhalten? Das wäre dann vielleicht die Folge davon.
Bei den Augustin-Verkäufern die Zeitungen wegzunehmen, ist ja eine Aneignung. War ja auch eine Aneignung von Sachen, die aber damit nicht gemeint ist.
Auf das wollte ich hinweisen. Die ist weniger gemeint, auch nicht. Die Ausbeutung von lohnarbeitenden Leuten ist auch eine Aneignung, wenn ich so will.
Genau. Also,
aber das ist
der und Begriff, die Aneignung des Parks heißt ja nicht, den Park jemand anderen wegzunehmen, sondern in welchem Kontext baue ich darum herum und wofür eigne ich mir den Park an.
Ich würde nochmal gerne sagen, es geht nicht nur darum, dass es nur anarchistische Praktiken sein können oder dass nur direkte Aneignungen gut sind, sondern so einen großen Teil in dem Buch nehmen auch Praktiken ein, die durchaus auch Stadtverwaltungen einbeziehen, die Stadtpolitiken einbeziehen, sowie eben sowas wie den Gedanken einer Stadtbürgerinnenschaft, wo eben alle, die in der Stadt leben, die gleichen Rechte haben und die mittels dieser Stadtbürgerinnenschaft eben geschützt sind vor bestimmten Dingen oder Zugang zu bestimmten Ressourcen haben. Also so der Grundgedanke des Buches ist auch, dass eben ganz viele unterschiedliche Zugänge Platz haben und dass es eher so darum geht, welche Idee steckt jeweils drinnen. Nämlich nicht eine Idee von einer Integration in ein bestehendes, sondern tatsächlich in ein anderes Aufteilen.
Neudenken.
Genau, in ein gemeinsames Gestalten und nicht in ein Gestalten von die zuerst aus Gestalten und die anderen können sie irgendwie reintun.
In Spanien habe ich da mitgekriegt, tut sich da einiges im Moment in der Kommunalpolitik an Aneignungen und neue Konzeptionen zu finden für die Stadt für alle. Ich weiß nicht, habt ihr das auch? Habt ihr da genaueres mitgekriegt?
Also es gibt in dem Buch ein Beispiel von einer spanischen Stadt. Vielleicht magst du kurz das erzählen?
Nein, wir haben von Athen aus dem Stadtteil Axarchia ein Beispiel genommen. Aber in Spanien gibt es die Stadt
Marina Leda,
genau, die auch polizeifrei ist zum Beispiel. Und es gibt auch zum Beispiel in Barcelona Ansätze, wie man Straßenverkäuferinnen mit einbezieht. Genau, eben auch Sicherheit für sie schafft. Oder mit ihnen schafft. Genau, aber ich würde sagen, es gibt europaweit an verschiedenen Orten solche Initiativen, die am Entstehen sind, auch hier in Deutschland.
Ich wollte nur darauf verweisen, dass es eben nicht jetzt was ist, wo es nur um Wien geht oder um die Stadt Wien jetzt konkret, sondern dass das symptomatische Sachen sind, die durchaus in anderen Städten, in anderen Landbereichen auch die Problematiken da sind und angedacht werden können und die Beiträge, die da drinnen sind, sollen halt Leute dazu anregen, Positionen zu überdenken, neue Aneignungen, zumindest im Kopf einmal zu ermöglichen, oder?
Ja, und direkt in dem eigenen Umfeld zu schauen, welche direkten Aneignungen möglich sind.
Nicht umsonst ist Stadt für alle im Mandelbaum Verlag in der Reihe Utopie und Kritik oder Kritik und Utopie erschienen. Ihr baut da schon utopische Sachen ein und denkt Leute und macht euch eure Stadt zu eigen, oder?
Wir bauen ein utopisches Moment ein, aber das gleichzeitig passiert im direkten Tun schon jetzt.
Vielen Dank für euer Hiersein und die Aneignung des Platzes hier. Und wir freuen uns immer wieder, wenn ihr zu Gast seid hier mit einem neuen Text zum Beispiel.
Danke auch.
Literatur. Live von der Leipziger Buchmesse, 15. bis 18. März 2018.
Detailinfos, Programm und Webradio auf www.literadio.org. On air zu hören bei Bürgerradios in Österreich, Deutschland und der Schweiz.